Breitband. Topic.
Wie praktisch Anonymität im Netz für richtig stinkwütende Momente sein kann, das hat uns in den letzten Wochen das Portal iShare Gossip vorgeführt. Seite aufgerufen und eben mal schick abgelästert über beispielsweise den Schulkollegen, der einem gerade die Freundin ausgespannt hat. Das alles hat zumindest einer Prügelei in der analogen Welt geführt und zur Indexierung des Portals, aber übrigens auch dazu, dass man in diversen Umfragen unter Schülern hören konnte, dass dieses Bewusstsein über die Vor- und Nachteile von Anonymität und darüber, wie man das einsetzt im Netz, ganz klar formuliert wird und bei den jungen Leuten, bei den Digital Natives natürlich längst Thema ist. Ein Thema aber natürlich nicht nur für Schüler, denn dieses Anonymsein im Netz, das dient, auch wenn man nichts Böses will, dem Schutze der Privatheit. Man meldet sich auf Portalen wie Twitter nicht unter dem Klarnamen an und kann seine Meinungen in die Welt tragen, ohne erkannt zu werden. Die Frage, die sich dann aber auftut, wer steckt dahinter, die könnte sich irgendwann erledigt haben, denn immer mehr Technologien, die entdecken uns, selbst wenn wir das gar nicht wollen. Was bedeutet das für den Begriff und das Gefühl der Privatheit? Darüber reden wir gleich, aber zunächst Thomas Reintjes mit ein paar Post-Privacy-Visionen.
Dies ist ein Beitrag im Stil von Sigmund Freud. Das behauptet zumindest die Website fatz.net/ichschreibewie. Dort lassen sich deutschsprachige Texte auf ihre stilistischen Vorbilder hin überprüfen. Eine Spielerei. Doch ähnliche Programme lassen sich einsetzen, um zu überprüfen, ob zwei oder mehrere Texte von ein und demselben Autor stammen. Für Historiker und Kriminologen nicht uninteressant. Doch in manchen Fällen ist Anonymität für Autoren wichtig. Aber automatisierte Schreibstilanalysen können Verfasser von Texten anhand eines bekannten Referenztextes identifizieren. Die sogenannte Stilometrie. Mike Brennan von der Drexel University in Philadelphia warnte schon vor gut einem Jahr auf dem Chaos Communication Congress in Berlin davor.
Stylometry can present a threat to anonymity, can present a threat to privacy.
Stilometrie könne die Privatsphäre verletzen, Anonymisierungstechnik wie das Tor-Netzwerk könne dadurch ausgehebelt werden, weil die Identität in den Texten stecke. Sogar bei den kurzen Twitter-Nachrichten ist es Wissenschaftlern inzwischen gelungen, sie automatisch verschiedenen Autoren zuzuordnen. So lässt sich beispielsweise herausfinden, wie viele Autoren hinter der Twitter-Identität eines Promis oder Politikers stecken. Zwar lassen sich die Stilometrie-Algorithmen austricksen, indem ein Autor seinen Stil bewusst verfälscht, doch Brennan sagt ein Wettrüsten voraus, bei dem die Analyseprogramme immer besser werden. Anonymes Posten in einem Medizinforum oder pseudonymes Veröffentlichen eines brisanten Artikels oder Leserbriefs könnte damit bald der Vergangenheit angehören.
When you first launch Picasso 3.5, it will automatically start scanning your photos for faces.
Mit dem von Google herausgegebenen Fotoverwaltungsprogramm Picasa kann jeder Gesichter in Fotos identifizieren. Hat man einem Gesicht einen Namen gegeben, findet das Programm automatisch weitere Fotos mit derselben Person. Das ist beschränkt auf die eigene Fotosammlung, aber das muss ja nicht so bleiben.
Thomas Reintjes mit Blick auf die Post-Privacy, die Zukunft der Privatheit, und ich habe mich mit dem Medienpsychologen Leonhard Reinecke unterhalten. Der arbeitet an der Uni Hamburg und forscht unter anderem zum Thema Privatheit im Social Web. Die erste, eigentlich ziemlich einfache Frage an ihn war, was ist denn nun Privatheit im Netz?
Also da muss man, glaube ich, zwischen ganz vielen verschiedenen Ebenen von Privatsphäre unterscheiden. Also zum einen gibt es offensichtlich einen Konflikt zwischen der Angst, dass private Informationen missbraucht werden im Internet, und gleichzeitig aber auch einem Gefühl von Kontrollmöglichkeiten und von Intimität in sozialen Netzwerken zum Beispiel, sodass man also praktisch verschiedene Ebenen gefühlter Privatsphäre unterscheiden kann, die aber unter Umständen auch im Konflikt zueinander stehen können. Und aus psychologischer Perspektive liegen dahinter halt auch ganz verschiedene Bedürfnisse, die mit dem Verhalten im Internet korrespondieren. Also zum einen eben das Bedürfnis nach einem privaten Schutzraum, nach Privatsphäre. Privatsphäre ist eine ganz wichtige psychologische Ressource. Demgegenüber steht aber das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, nach Selbstdarstellung, nach Identitätssuche im Internet. Und um diese Bedürfnisse befriedigen zu können, muss ich ein gewisses Maß an Privatsphäre aufgeben, muss ich ein gewisses Maß an Informationen von mir selber preisgeben, um eben zum Beispiel mit anderen Personen in Kontakt zu treten, um was über mich kundzutun, sodass also sich da ein gewisses Spannungsfeld aufbaut zwischen einem Bedürfnis, sich zurückziehen zu können und Kontrolle darüber zu haben, was mit den eigenen Informationen passiert, und gleichzeitig dem Bedürfnis, aus sich herauszugehen, andere Leute online zu treffen und was quasi von sich zu erzählen und sich darzustellen.
Wenn Sie das psychologisch betrachten, natürlich, welche Rolle spielt dann die Möglichkeit, sich anonym verhalten zu können im Internet? Also auch für diesen Teil der Privatsphäre, in der man sich plötzlich anders verhalten kann als in der analogen Welt, weil man einfach anonym unterwegs ist.
Also Anonymität im Internet führt, das zeigen ganz viele Studien, ganz klar zu einer höheren Bereitschaft, Sachen von sich preiszugeben. Also private Dinge von sich zu erzählen oder dem Kommunikationspartner gegenüber offen zu sein. Nun ist es aber so, dass ja eigentlich der Trend eher dahin geht, also dass die erfolgreichsten Angebote im Internet, so über die letzten Jahre, sind ja gerade Angebote wie zum Beispiel soziale Netzwerkplattformen, in denen Anonymität sehr eingeschränkt ist. Also in Plattformen wie Facebook zum Beispiel ist ja die soziale Norm und wird auch quasi von den Betreibern der Plattform erwartet, dass man mit seinem quasi wahren Ich, mit der wahren Identität auftritt, seinen wahren Namen preisgibt, am besten noch ein Foto von sich mit einstellt in diese Plattform, sodass zwar in anderen Bereichen, zum Beispiel in Chats oder in Foren, wo Anonymität gewahrt ist, das natürlich ja quasi einen stark steigernden Einfluss auf die Bereitschaft zur Selbstoffenbarung haben kann. In vielen neuen Webdienstleistungen greifen aber andere Mechanismen, weil da eben quasi als Funktionsprinzip die Anonymität schon ausgeschaltet ist.
Dennoch gibt es ein aktuelles Beispiel für ein Portal, auf dem man sich anonym verhalten kann, nämlich iShare Gossip, was ja sehr gerade durch die Medien geschwappt ist. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine Entwicklung im Netz, die zu beachten ist, weil sie genau diese Anonymität ermöglicht?
Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr spezielles Beispiel, und vor allem ist es insofern speziell, als es ja wirklich quasi darauf ausgerichtet ist, anderen Leuten einen emotionalen Schaden zuzuführen. Also ich glaube, das ist schon einfach ein sehr starker, ja, quasi Exzess, den man da sehen kann auf dieser Seite. Und ist, glaube ich, nicht repräsentativ dafür, welche Informationen sonst häufig anonym im Internet ausgetauscht werden.
Wie unterscheidet sich denn international der Umgang mit Privatsphäre und Selbstoffenbarung?
Das ist eine total spannende Frage, und darüber gibt es im Moment noch relativ wenig Befunde. Wir sind gerade dabei, in einem groß angelegten Forschungsnetzwerk eben dieser Frage nachzugehen. Und was man schon sagen kann, ist, dass es so grundlegende kulturelle Unterschiede gibt, was praktisch das generelle Bedürfnis oder die generellen Erwartungen an Privatsphäre angeht. Es ist zum Beispiel so, dass in eher kollektivistisch geprägten Kulturen, also zum Beispiel insbesondere im asiatischen Raum, Menschen generell, also zumindest so im Mittelwert betrachtet, weniger anspruchsvoll sind, was ihre Privatsphäre angeht, und weniger Befürchtungen in Bezug auf ihre Privatsphäre haben. In Mitteleuropa ist es so, dass wir im kulturellen Vergleich eigentlich ein sehr stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Privatsphäre und nach Individualität aufweisen.
Dieser Wunsch des Schutzes der Privatsphäre entspringt natürlich sicherlich auch dem Gedanken des Menschen, Angst davor zu haben, irgendwie konform zu werden und in so einer Masse zu verschwinden, in der eh jeder alles über alle anderen weiß. Ist wirklich der Schutz der Privatsphäre das den Menschen vor diesem Konformismus bewahren kann?
Ich denke, dass Privatsphäre insbesondere für das Ausbilden der eigenen Identität sehr wichtig ist. Also Privatsphäre schafft Schutzräume, in denen man praktisch ohne sozialen Druck, ohne den Einfluss von außen, sich zurückziehen kann und quasi in sich selbst hineinhorchen kann und sich selber ein Stück weit besser verstehen und definieren lernen kann. Und ich glaube, dass das Wegfallen von Privatsphäre und damit das Wegfallen von solchen Schutzräumen durchaus dazu führen kann, dass es einen gewissen Konformismus gibt und dass alle etwas gleicher werden, aber jetzt nicht auf einer quasi wünschenswerten Art und Weise, sondern dass praktisch einfach dadurch, dass wir weniger Räume haben, um Individualität zu entwickeln, ein Wegfall von Privatsphäre eigentlich zu so einer Art Nivellierung in der Gesellschaft auch führen kann. Ja.
Wenn wir aber in die Zukunft schauen und eben auf diese Post-Privacy-Entwicklung, ist es etwas, oder können Sie sich so eine Netzwelt vorstellen, in der dann tatsächlich alles bekannt ist? Und wie frei macht es dann wirklich?
Also ich würde mit diesem Begriff der Post-Privacy sehr, sehr vorsichtig umgehen. Man muss so ein bisschen schauen, im öffentlichen Diskurs, von wem geht eigentlich quasi dieses Propagieren der Post-Privacy aus? Und ein besonders prominenter Vertreter quasi der These, dass die Privatsphäre am Ende so ein Auslaufmodell ist, ist ja zum Beispiel Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Leute, die das propagieren, so wie Zuckerberg, auch ein sehr starkes monetäres Interesse daran hat, dass genau das eintritt. Also dass Menschen freiwillig viel preisgeben im Internet, einfach weil damit Netzwerkbetreiber unheimlich viel Geld verdienen können und ihnen dadurch ein monetärer Vorteil entsteht. Ich glaube, was wir im Moment in Wirklichkeit sehen, ist nicht das Ende der Privatheit, sondern quasi ein Aushandlungsprozess. Wir haben es im Moment mit Phänomenen im Internet zu tun, die noch relativ neu sind. Und Nutzer hatten eigentlich noch gar nicht so die richtige Gelegenheit, sich diesen neuen Gegebenheiten vollständig gewahr zu werden und ihr Nutzungsverhalten anzupassen. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass im Laufe der Zeit viele Internetnutzer eine differenziertere Vorstellung davon entwickeln werden, was eigentlich mit den privaten Daten im Internet passiert. Und sich auch bewusst machen, dass sie praktisch mit ihren privaten Informationen quasi so als Währung des Internets große Teile des Internets finanzieren, dass sie quasi private Informationen eintauschen gegen zum Beispiel Zugang zu Online-Netzwerken oder zum Beispiel im Fall von Google Mail im Tausch gegen Online-Space oder ein kostenloses E-Mail-Konto. Und ich glaube, dass ein Umdenken stattfinden kann auf jeden Fall in Zukunft und Nutzer hinterfragen werden, ob sie diesen Preis in Zukunft noch bereit sein werden zu zahlen oder ob es praktisch andere auch Finanzierungsmodelle im Internet geben muss zukünftig, in denen Nutzer dann halt die Wahl haben, zum Beispiel eine Dienstleistung wie ein Online-Netzwerk kostenpflichtig in Anspruch zu nehmen, dafür aber praktisch die Sicherung ihrer Privatsphäre gewährleistet zu sehen.
Wird dann auch ein Umdenken in dem Punkt stattfinden, dass man, was eigentlich Privatsphäre ausmacht, also welche Dinge es genau sind, welche Informationen ich wirklich für mich behalten will?
Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, das ist auch ein Prozess, also ich glaube, dass praktisch die Definition dessen, was privat ist, einem dynamischen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess unterliegt. Und dass, wenn man praktisch auch ganz unabhängig von der Entwicklung im Internet über die letzten 100 Jahre betrachtet, wie sich diese Definition von Privatem entwickelt hat, so ist, denke ich, schon zu sehen, dass Dinge, die früher als sehr privat gegolten haben, heute weniger privat sind, als das der Fall war. Wir gehen zum Beispiel inzwischen viel offener mit unserer Sexualität um, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Das Internet und die Entwicklungen im Internet können in gewisser Weise sicherlich einen Katalysator dafür darstellen, können verschiedene Aushandlungsprozesse beschleunigen. Ich glaube aber nicht, dass es zu quasi gewaltigen oder rapiden Umbrüchen in unserem Verständnis nach Privatsphäre oder von Privatsphäre kommen wird. Man muss ja dazu sagen, vieles, jetzt gerade auch im Social Web, was an privaten Informationen preisgegeben wird, ist ja relativ banal. Also wenn man sich quasi die Masse der Informationen ansieht, die Privatpersonen von sich preisgeben, dann ist ja vieles davon vielleicht schon aus dem privaten Leben, aber jetzt nicht so intim, dass damit gleich eine totale Grenzüberschreitung stattfindet. Trotzdem ist es durchaus denkbar, finde ich, dass es zu gewissen Verschiebungen ja quasi in der sozialen Norm dessen, was als privat betrachtet wird, kommen wird.
Kein Ende der Privatheit, aber ein Umdenken in Sachen Privatsphäre. Danke an den Medienpsychologen Leonard Reinecke.